Sie grüßen heute Morgen am Beginn dieses Bußtags. Das ist jetzt so wichtig, dass wir miteinander den Herrn finden. Wir singen dieses Lied, Such, wer da will, ein ander Ziel, 249, die ersten drei Verse. Wir möchten über diesen Gottesdienst das Wort des Jeremia stellen, dass er im Namen Gottes sagt, mein Volk tut eine zwiefache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich hier und da ausgehauene Brunnen, die doch löchrig sind und kein Wasser geben. Wir wollen vor dem Herrn unsere Schuld bekennen und mit den Worten des David beten, Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan. Entsündige mich, dass ich rein werde, wasche mich, dass ich schneeweiß werde, lass mich hören Freude und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Danke, Herr, dass du nahe bei denen bist, die zerbrochenes Herzens sind. Amen. Wir haben heute zum Abschluss unserer Predigtreihe über Menschen, die mit Gott rechneten, wie mit Zahlen, den Nehemia, und ich lese zuerst den Anfang aus dem ersten Kapitel, als er ein hoher Beamter am Hof des persischen Königs war. Es geschah im Monat Kislev des 20. Jahres der Herrschaft des Artaxerxes, als ich in der Festung Susa war, da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Juda, und ich fragte sie, wie es den Juden ginge, den Entronnenen, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren, und wie es Jerusalem ginge. Und sie sprachen zu mir, die Entronnenen sind, die zurückgekehrt sind aus der Gefangenschaft, gemeint ist die babylonische 70-jährige Gefangenschaft, sind dort im Lande in großem Unglück und in Schmach. Die Mauern Jerusalems liegen zerbrochen, alle seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Als ich, Nehemia, aber diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte und trug Leid tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels und sprach, ach Herr, Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott, der da hält den Bund und die Treue denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du das Gebet deines Knechtes hörst, das ich jetzt vor dir bete, Tag und Nacht für die Kinder Israel, deine Knechte, und bekenne die Sünden der Kinder Israel, die wir an dir getan haben. Und ich und meines Vaters Haus haben auch gesündigt. Wir haben übel an dir getan, dass wir nicht gehalten haben die Gebote, Befehle und Rechte, die du geboten hast deinem Knecht Mose. Ach Herr, lass deine Ohren aufmerken auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die von Herzen deinen Namen fürchten. Und lass es deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Gnade vor diesem Mann, vor dem König der Perser. Und nun singen wir das Bußlied von Philipp Spitta, Kehre wieder, 447, die Verse 1 und 2 und dann die beiden letzten Verse, 4 und 5. Nehemia hat sich dann eine Vollmacht vom persischen König geben lassen, reiste nach Jerusalem in der Nacht, wollte er mit seinem Maultier um die Stadt herumreiten. Es war aber so, waren so viel Trümmer da, dass er sein Maultier bei der Hand führen musste und über die ganzen Trümmer hinwegklettern musste. Und er merkte, es hat gar keinen Wert, Jerusalem aufzubauen, wenn nicht zuerst die Mauern gebaut sind. Und dann bauten sie dort. In der einen Hand hatten sie, das ist bis heute das Vorbild des Volkes Israel geblieben, die Waffe, in der anderen hatten sie die Kelle, um die Mauer zu bauen. Und als das alles fertig war und die Mauer stand, da heißt es, da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, er solle das Buch des Gesetzes des Mose holen, das der Herr Israel geboten hatte. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, Männer und Frauen und alle, die es verstehen konnten, am ersten Tag des siebten Monats und las daraus auf dem Platz vor dem Wassertor vom lichten Morgen an bis zum Mittag. Es war ein langer Gottesdienst. Vor Männern und Frauen und wer es verstehen konnte. Und die Ohren des ganzen Volks waren dem Gesetzbuch zugekehrt. Und Esra, der Schriftgelehrte, stand auf einer hölzernen Kanzel, die sie dafür gemacht hatten. Und es standen neben ihm Matitja, Shema, Anaja, Uriah, Hilkia, Maseja zu seiner Rechten, aber zu seiner Linken Pedaja, Mishael, Malkia, Hashum, Hashbadana, Sacharja und Meshulam. Die mussten aufpassen, dass es richtig verliest. Es wäre gut, wir würden diese Tradition des Volkes Gottes fortführen. Wir brauchen nicht hierher stehen, sondern dass wir darüber wachen, dass nur das verkündigt wird, was Gott geredet hat. Und Esra tat das Buch auf vor aller Augen, denn er überragte alles Volk. Und als es auftat, stand alles Volk auf. Und Esra lobte den Herrn, den großen Gott, und alles Volk antwortete Amen, Amen. Und sie hoben ihre Hände empor und neigten sich und beteten den Herrn an mit dem Antlitz zur Erde. Und die Leviten, Jeshua, Bani, Sherebja, Yamin, Akub, Shabtai, Hodia, Maseja, Kelita, Asaria, Josabat, Hanan, Pelaja, unterwiesen das Volk im Gesetz. Und das Volk stand auf seinem Platz und sie legten das Buch des Gesetzes Gottes klar und verständlich aus. Das ist ein großer Wunschtraum. Das haben die gekonnt. Die konnten es dem Volk so sagen, dass sie es begriffen haben. So, dass man verstand, was gelesen worden war. Und Nehemia, der Statthalter, und Esra, der Priester und Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk unterwiesen, sprachen zu allem Volk, dieser Tag ist heilig dem Herrn, eurem Gott. Darum seid nicht traurig und weint nicht. Denn alles Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Darum sprach Nehemia zu ihnen, geht hin und esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben. Denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und die Leviten trösteten alles Volk und sprachen, seid still, denn der Tag ist heilig, seid nicht bekümmert. Und alles Volk ging hin, um zu essen, zu trinken und davon auszuteilen und ein großes Freudenfest zu machen. Denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen kundgetan hatte. Herr, wirke du in uns auch so ein Verstehen. Amen. Liebe Freunde, es hält sich hartnäckig das Missverständnis unter Christen, dass man Gott nur recht dienen könne, wenn man sein hauptamtlicher Funktionär ist. Und ich muss da doch noch mal ein Wort dazu sagen. Wenn ich die Bibel aufschlage, dann ist es eigentlich gerade so, es ist mir immer schwer, dass unser Dienst, ob Schriftgelehrte und Pharisäer, immer unter einer ganz furchtbaren Würdigung Jesu steht. Und wenn Sie das Alte Testament aufschlagen, dann wird dort bei dem Propheten Hesekiel von den Hirten gesprochen, die sich selber weiden und die Aufgabe vernachlässigen. Das ist bedrückend. Auf der anderen Seite wird gezeigt, da leben Menschen in den verschiedensten Berufen, ganz alltäglichen Aufgaben, und sie sind gehorsame Diener ihres Gottes. Heute haben wir als ein solches Exemplar diesen Nehemia, ein Mann der großen Politik. Er war ein Karrierediplomat geworden. Obwohl er eigentlich aus dem fremden Volk stammte, hatte er am persischen Königshof bis zu den höchsten Ämtern gebracht. Was erforderte das für einen Spürsinn, für Gaben? Was musste er sprachen können, über Intelligenz verfügen? Und dieser Nehemia ist in seiner Rolle als Politiker ein treuer Diener seines Gottes. Wir verfallen oft den Extremen, dass wir über die Politik recht ausgefallene Ansichten haben. Die einen meinen, die Politik wäre sowas Großes, dass sie möglichst jeden Sonntag das Predigtthema abgeben sollte. Und die anderen, die fallen ins andere Extrem und sagen, Politik verdirbt den Charakter. Und ein Politiker kann bestimmt kein Christ sein. Ich bin froh, dass heute uns dieser Nehemia gezeigt wird als ein Mann der hohen Politik, der in seinem Leben sucht, wie er Gott dienen kann und der uns heute ein Wegweiser wird, was richtige Buße heißt. Ich möchte wieder drei Sachen herausnehmen, die wir als Sätze mit nach Hause nehmen können. Das Erste, was Nehemia zeigt, was Buße ist, eine Last liegt auf uns. Der Nehemia hatte bestimmt ein großes Büro dort im Königspalast des Artaxerxes in Susa, in der großen Perserfestung. Und da kommt dann plötzlich eines Tages einer mit dem schäbigen Anzügle, wie wir sagen, verdreckt von der langen Reise. Und der Nehemia schämt sich nicht, als hoher Beamter sich zu seinen Brüdern zu halten und zu sagen, der Jude gehört zu mir, der ist Teil am auserwählten Volk. Komm, sitz her, erzähl, wie geht's den Brüdern? Man könnte in diesem menschlichen Zug schon stehen bleiben, wie sie hier miteinander reden. Und der Nehemia sich interessiert, neben seinen großen Geschäften, die er dort hat, als Politiker am Perserkönigshof, interessiert ihn das Zweite, wie geht's mit der Geschichte des Volkes Gottes weiter? Erzähl doch was. Und dann packt der Hanani aus und sagt, es geht furchtbar zu. Die werden fortwährend von den Räuberhorden überfallen. Das ist gar kein Leben mehr. Die können nachts nicht mehr schlafen, die Leute. Verschleppung, Erpressung, alles geschieht. Unser Volk, das zurückgekehrt ist, geht dort noch in Jerusalem zugrunde. Und nun habe ich mir eigentlich vorgestellt, was jetzt der Nehemia machen muss von seiner Natur. Also da hätte er gesagt, warte mal geschwind, ich rufe die Sekretärin und dann gebe ich euch einen Brief mit. Und da machen wir was und da gehe ich zum König und dann leiten wir eine Aktion ein. Und das geht ja gar nicht. Und dann holen wir ein paar Soldaten und dann wird Ordnung geschaffen. So brennen wir doch alle darauf, in dieser Welt unsere Probleme zu lösen. Das heißt von Nehemia ganz, ganz anders. Als ich diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte und trug Leid tagelang, fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Der Nehemia weiß, es hat doch gar keinen Wert, jetzt große Aktionen einzuleiten. Was dort geschieht, ist doch ein Stück des Gerichtes Gottes, wie er nachher sagt, du großer, heiliger und schrecklicher Gott. Sehen Sie, wenn wir heute Landesbußtag haben, ist das nicht nur eine Sache, ob wir selber bei Gott Buße tun, ob wir unsere Dinge in unserem Leben bereinigen, sondern dann erinnern wir uns heute an die ganze Last, die auf unserem deutschen Volk und auf unserer Welt liegt. Wenn wir das sehen, wie in diesen Zeiten die Wirtschaftslage unsicher wird, wie die Inflation zunimmt, wir sagen, das ist doch noch nicht alles, wie die Moralmaßstäbe verloren gehen, wie in unserem Volk eine Unsicherheit um sich greift, wofür lebt man denn? Wie Menschen resignieren, wie immer mehr Ehen zerbrechen in unserem Volk, wie junge Leute nicht mehr in ihr Leben hineinfinden. Da können wir sagen, wir haben Lösungen bei der Hand. Nehemia wird sagen, geht mir doch weg mit euren Lösungen. Spürt ihr denn nicht, dass auf unserem Volk das Gericht Gottes lastet? Merkt ihr denn nicht, wie über uns etwas zerbrochen ist? Der Nehemia hätte sagen können, es geht doch mich nichts an. Ich habe in meinem Leben den Segen Gottes. Er stellt sich unter diese Last seines Volkes und er betet dann in diesem großen Bußgebet, Herr, es ist meine Sünde gewesen. Stimmt ja gar nicht. Dass das Volk Israel so leiden muss, das ging doch zurück auf die babylonische Gefangenschaft 70 Jahre vorher. Das waren doch seine Vorväter gewesen. Und doch ist es ein Zeichen, wie gläubige Menschen Buße tun. Es ist nicht Christenart zu sagen, da schau in der Welt, schau mal an, was alles in der Welt Schweres passiert und wie weit die Leute von Gott weg sind. Es ist Christenart, an einem Bußtag zu sagen, Herr, das ist unsere Schuld, dass wir nicht mehr Zeugen deiner Größe sein konnten und dass wir dein Wort nicht besser weitergeben konnten. Und Herr, wir stellen uns unter diese große Last. Unter all das, was heute geschieht, unter die Leiden der Menschen um uns her, in ihre ganze Not. Es geht nicht darum, dass man von der Kanzel große Sprüche verzählt und hier und dorthin zeigt, wo Übelstände sind, sondern Herr, es ist unsere Schuld. Herr, es ist deine harte Hand, dass das geschehen konnte in unserem Volk. Und uns ist es bange, was noch geschehen wird, wenn wir die Weltentwicklung um Israel ansehen und was alles uns bekümmert im Blick auf die ganzen Spannungen dieser Welt. Herr, es ist meine Schuld, es ist unsere Schuld. Und du allein kannst heilen, du allein kannst den Weg weisen. Das war mein erster Punkt, den uns Nehemia zeigt, was Buße heißt. Das ist eine Sache, dass sie mit Gott klarkommen. Aber stehen sie so auch für ihr Volk, stehen wir so für unsere Stadt, für unsere Mitmenschen vor Gott. Herr, das ist unsere Schuld, für unsere Verwandten und für unsere Kinder, für unsere Freunde und für unsere Kollegen. Herr, es ist unsere Schuld. Eine Last liegt auf uns. Das war mein erster Punkt. Das zweite, Buße wird vom Wort Gottes angestoßen. Nehemia hat das alles für sich getragen. Er hat sein Amt aufgegeben dort beim Perserkönig und hat sich aussenden lassen als Statthalter für dieses Gebiet dort um Jerusalem hin, um seinen Brüdern beizustehen. Und er schmiedet dann die Pläne, wie die Stadt aufgebaut werden kann. Es ist interessant, wie er dann nun unter seinen Brüdern lebt. Und er ist der Einzige, der offenbar diesen Bußgedanken hat für sein Volk. Es kann trotzdem so sein, dass wir mithelfen an dem Aufbau und an den Aufgaben, die vor uns liegen. Aber Nehemia hat nur ein Ziel. Er arbeitet auf den einen Tag zu, wo sie sich dort vor dem Wassertor versammeln und dann wird das Gesetz verlesen. Und er weiß, man kann Buße nicht machen, sondern Buße bricht auf unter der Verlesung des Wortes Gottes. Menschen müssen plötzlich erkennen, ich habe gegen den lebendigen Gott mich versündigt. Ich habe ihn getreten. Ich habe ihn von mir gestoßen. Ich habe ihn gelästert. Es geht darum, dass man das einmal versteht. Mir hat der Nehemia Eindruck gemacht. Er hat sich nicht damit abgegeben, seinen Zeitgenossen zu beweisen, dass da doch ein Gott ist. Er hat nicht versucht, die Überreste der Religion bei ihnen zu bewahren und hat gesagt, das ist noch wichtig, dass man noch ein Stück des Christentums hat. Er wusste, es kommt im Leben eines Menschen darauf an, ob er einmal seine Beziehung zum lebendigen Gott findet. Und das geht nur durch Erkenntnis der Schuld hindurch. Da haben sie diese Kanzel gebaut für den Schriftgelehrten Esra und dann hat er da sein Gesetz, das Gesetz Gottes verlesen. Und auf einmal bricht es aus den Menschen heraus, ich habe gesündigt, ich habe Unrecht getan, ich habe gegen Gott mich vergangen. Das ist Buße, eine Erkenntnis der Sünde und der Schuld. Wo lebendige Zeiten der Gemeinde Jesu waren, waren es Zeiten der Erkenntnis der Schuld. Und wo wir es heute hören vom weiten Missionsfeld, ist es immer so, dass dort Erweckung entsteht, wo Menschen plötzlich anfangen, ihr Leben vor Gott in Ordnung zu bringen. Ich war so froh, dass es in den Evangelisationsabenden darunter Leonhards Kirche so deutlich gesagt wurde, wenn ich Gott nicht erkennen kann, dann liegt zwischen mir und Gott eine ganze große Not in meinem Leben, die ich einmal von Gott ausräumen lassen muss. So war es in der Reformationszeit. Luther hat auch keine Strukturen der Kirche entwickelt. Luther hat auch keine Tagungen gehalten, wie man Kirche bauen muss, sondern hat Thesen hingeschlagen an die Türe von Wittenberg, wie Buße auszusehen hat, wie die Umkehr und die Bekehrung sein muss in unserem Leben, wenn Gott uns noch einmal retten will. Sie stehen dort vor diesem Tor, vor diesem Wassertor und lesen und dieses Gesetz und das Volk erschrickt. Es ist eine Sache des Erschreckens, wenn Gottes Wort uns trifft und uns die Schuld aufdeckt. Noch ein letztes. Rechte Buße mündet immer ein in Freude. Ich habe Ihnen die drei Dinge zeigen wollen. Einmal, eine Last liegt auf uns. Die Last unseres Volkes, die Last der ganzen Welt, der Unfriede, das Verlieren der Wertmaßstäbe, die Einsamkeit der Menschen, die Verzweiflung, es ist unsere Schuld. Das zweite war, nur vom Wort Gottes her kann ich Schuld erkennen, kann sie aufgedeckt werden. Nur ein letztes, rechte Buße mündet immer ein in Freude. Als die Leute losschreien unter der Last ihrer Schuld, da springt Nehemia von seinem Statthalterstuhl herunter und fängt an, die Leute zu trösten. Es bricht ja hier und da immer wieder durch bei uns, auch in unseren Tagen, die Menge der Schuld. Und ich weiß es aus vielen Gesprächen, wie plötzlich Dinge in unserem Leben anfangen zu reden, dass wir sie gar nicht mehr stillen können. Und manche Leute meinen, das sei ein Stück der Krankheit, wenn schwere Dinge der Vergangenheit auf uns drücken und sie vergessen, dass das ein Reden Gottes ist. Da brauchen sie kein Psychopharmaka dafür, sondern Vergebung Gottes. Wenn sie an alte Schuld erinnert werden. Und da brauchen wir oft lange den Zuspruch Gottes, bis wir den Frieden finden. Und deshalb springt der Nehemia hinein unter das Volk und sagt, es ging doch Gott nicht um die Tränen. Es ging doch Gott nicht darum, dass er jetzt als zerschlagene Leute durch die Welt läuft, sondern es ging Gott darum, dass ihr seine Hand fasst. Buße heißt umkehren und die Hand des lebendigen Gottes fassen. Bekümmert euch nicht, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Ist doch ein riskantes Wort, dass der sagt, ich soll mich nicht bekümmern. Ich muss mich doch bekümmern. Soll ich denn so gleichgültig sein? Und er meint, lass das doch nicht in der Schwermut deine quälende Sorge sein, sondern lass doch das, was in deinem Leben aufbricht, jetzt einmal bereinigt sein bei Gott. Ich darf noch mehr sagen, wir dürfen selbst die Last unseres Volkes in dieser Buße fortwährend zu unserem Gott hintragen und sagen, Herr, du hast noch Wege und Mittel, um diese ganze Not zu lösen. Weil unser Herr nicht will, dass wir uns bekümmern, sondern dass wir ihn bekümmern und ihm die Sorge hinlegen, die uns so bedrängt. Darum hat Jesus so viel gelitten. Darum hat er die ganzen Schmerzen durchgemacht, auf dass wir Frieden hätten. Er will, dass Menschen fröhlich werden unter ihrer Umkehr, unter ihrer Buße. Und es geht dann am Bußtag tatsächlich um ein großes Freudenfest. Und es wird dort in allen Einzelheiten geschildert, wie der Nehemia sagt, geht nach Hause, richtet einen guten Braten hin und stellt einen guten Wein auf den Tisch und jetzt macht er ein Fest, weil das eine Sache ist, die man auch in der Freude des Leibes genießen darf, in den Festen dieser Welt, wenn das gilt, dass Gott diese furchtbare Gottferne unseres Lebens durchbricht. Er lässt sich doch finden von uns. Und sie machen ein Fest und er sagt, lass doch auch die anderen daran teilhaben. Es geht doch Gott darum, dass endlich ungeklärte Dinge geklärt werden. Und ich freue mich heute an diesem Bußtag, dass jetzt bei uns diese Freude anbrechen kann und anbrechen muss, wenn das wirklich eine Sache wird, die bei uns Neue schafft. Nehemia war ein Politiker und ein Evangelist der Freude. Er hat seinen Beruf gelebt und hat doch erkannt, es gibt eine Sache, die macht die Welt erst neu und die macht das Leben erst neu und erst auf dieser Basis kann ich meinen weltlichen Beruf überhaupt erst treiben, wenn ich weiß, Gott ist bei mir, er rüstet mich aus, er hat mir vergeben, er hat mich angenommen. Ich wünsche Ihnen diese große Freude, die verlorene Söhne empfinden, wenn sie heimkehren zum Vater und sagen können, ja, Herr, dir gehöre ich ganz. Amen. Und singen wir das Lied, mir ist Erbarmung widerfahren, 277, die ersten beiden Verse. Mit Gott reden. Lieber Vater im Himmel, du großer und heiliger Gott, wir beugen uns unter diese ganze Last unserer Welt, unter den großen Unfrieden, unter die Ungerechtigkeit, die herrscht. Und wir leiden mit unter den vielen Menschen, die in großer Armut und in Hunger leben. Herr, das ist auch unsere Schuld. weil wir auch nur so oft unseren Gaben und dem, was wir bekommen, nachgerannt sind. Herr, wir leiden mit an dem ganzen Unfrieden, an dem Streit und an den Auseinandersetzungen. Herr, es ist unsere Schuld, weil wir auch so oft nur unser Recht suchen und so wenig versöhnungsbereit sind. Herr, wir leiden mit unter der Welt, die deine Gebote und deine Gesetze nicht mehr kennt und den Sinn des Lebens verloren hat. Herr, es ist unsere Schuld, weil auch wir so oft dein Wort und deine Gebote nach unserem Sinn umgewandelt haben und so wenig von deinem neuen Leben bezeugen konnten. Herr, wir bitten dich, lass du uns dein Evangelium und deine Gegenwart nicht entzogen werden. Nimm du deinen Heiligen Geist nicht von uns weg. Wir beugen uns auch unter den Schaden deiner Gemeinde, unter die Zerrissenheit, unter die Widersprüche und unter die oft so fehlende Vollmacht. Herr, es ist unsere Schuld, weil wir so oft uns auch nicht von dir ausrüsten und senden lassen zu dem Dienst, den wir in deinem Namen tun wollen. Herr, erbarme du dich unser. Du bist der, der in großer Barmherzigkeit Neues schaffen kann. Schaffe du Neues unter uns. Nicht, weil wir es wert sind, sondern weil du es versprochen hast, wo wir umkehren zu dir. Willst du Neues schaffen und willst du dich finden lassen? Wir bitten dich so auch in dem Leben unserer Gemeinde, dass es nicht nur eine Routinearbeit wird, sondern dass wir dein erbarmendes Handeln in unserer Mitte erleben, dass du durch uns zu Menschen reden kannst, dass du hier Menschen aufrichten kannst, dass du hier Menschen neu machen kannst. Ja, dir befehlen wir auch die vielen, die zu unserer Gemeinde gehören, die Kranken und die Alten, die jetzt nicht unter uns sein können, die jungen Menschen und die vielen, die keinen Mut mehr haben und die nicht mehr wissen, wo die Lösung ihres Lebens liegen kann. Rede du zu uns und gib du neues Leben. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen noch vom Lied, O dass ich 1000 Zungen hätte, 238, den Vers 4a, wer überströmet mich mit Segen? Hinten noch, Bernd Werner, die neuen Gemeindebriefe in den Mappen. Wenn die Gemeindediensthelfer ihre Mappe gleich mitnehmen können. Und wir sind immer wieder sehr froh, wenn auch andere, und wenn es nur für einmal ist, mithelfen. Es ist einfach etwas Schön ist, wenn man das wenigstens persönlich abgeben kann, weil manche Leute schon gleich den Rollladen runterklappen lassen, wenn da was von der Kirche kommt. Und ich verstehe das auch. Ich habe auch schon unliebsame Erlebnisse gehabt, überall im Leben und in der Welt. Aber deshalb ist es umso wichtiger, dass mit einem netten Gruß und mit einem freundlichen Wort dieser Brief ins Haus gebracht wird, so schlicht er ist. Es soll doch zu den Veranstaltungen und zu den Gottesdiensten auf diese Weise eingeladen werden. Sie können auch nachher fragen, ob nicht gerade eine Mappe frei ist. Es sind nur ganz kleine Bezirke mit oft 8 oder 10 Wohnungen. Das lässt sich schnell machen. Wir haben da drüben die Bücher ausgelegt. Ich habe da ein paar, die mir besonders wichtig sind, kleinere und größere Sachen, wenn Sie etwas suchen für Weihnachten. Wir wollen keine große Buchhandlung aufbauen, aber das sind ganz wichtige Dinge. Sie brauchen eine Konkordanz für Ihr eigenes Bibellesen. Da gibt es eine so geschickte um 6,80 Mark. Und solche Dinge, das liegt alles dann da drüben am Ausgang. Am kommenden Sonntag haben wir den Ewigkeitssonntag. Da werden wir auch im Anschluss das Abendmahl feiern. Die Gruppe der Navigatoren, eine junge Gruppe von jungen Studenten und Schülern, die hier Bibelkreise machen in Stuttgart, werden nach der Predigt ein kurzes Wort von 3 oder 4 Minuten über ihre Arbeit sagen. Wir wollen auch das Opfer dann ihnen für ihren Dienst in Stuttgart geben. Das Opfer des heutigen Gottesdienstes ist für die Aussendung von Herrn Dr. Pflüger. Ich habe mit verschiedenen Gemeinden gesprochen, auch hier in Stuttgart, und habe gemeint, das wäre vielleicht eine Aufgabe für mehrere Gemeinden. Nun ist es mir so gegangen, dass ich von überall einen Korb bekommen habe. Und ich habe eigentlich da recht freudig zugesagt, und dann liegt es eben als Last auf unserer Gemeinde. Aber ich glaube, das ist eine schöne Sache, wenn wir auch etwa unsere weihnächtlichen Gaben im Sinn der Hilfe, Brot für die Welt und was können wir denn tun, ganz konkretisieren auf eine Person. Wir wollen einen Menschen damit finanzieren, wenn man das mit dem wenigen Geld überhaupt kann, für das Geringe, was dafür er nur haben will, für seinen Lebensunterhalt in Tansania. Der Arzt Dr. Pflüger, der jetzt im Januar seine Zusatzausbildung noch in England macht, für die Tätigkeit dann in Mbeza, in dem Hospital, wo schon ein schwäbischer Missionsarzt tätig ist. Dr. Pflüger will ja als Christ hinausgehen, und er hat uns ja hier im Gottesdienst gesagt, wie das eine Frage ist, wie sein Bruder als radikaler Marxist in Madagaskar lebt und sagt, es gibt nur noch die Revolution. Und er sagt, und ich glaube, es gibt nur noch den Weg, dass wir als Christen diesen Völkern ein Zeichen der Liebe setzen. Und das gibt eine Aufgabe für uns. Wir rechnen etwa im Jahr 20.000 Mark. Aber wenn wir das so zusammenlegen, denke ich, wäre das möglich. Dafür nehmen wir heute auch unser Opfer, auch für die medizinische Ausrüstung für den Dienst von Dr. Pflüger. Wir wollen um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden.